Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Ja, Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Die Regular Season in der NBA ist vorbei. Die Regular Season in der Euroleague geht in die letzte Woche. Wir wissen damit, der beste Teil des Jahres beginnt. Die Postseason. Per Günther und ich sind heute nochmal hier, um die wichtigsten Infos, die letzten paar wichtigen Dinge, die man wissen muss, vor der schönsten Zeit des Basketballjahres jetzt zusammenzusammeln. Kurz ein Blick in die Vergangenheit, Per. Dieses Gefühl von Regular Season ist vorbei. Man muss als Spieler, so stelle ich es mir zumindest vor, so das Gefühl haben, wir haben ja jetzt gerade einen Marathon absolviert. Und dann kommt aber nochmal jetzt so eine Anspannung obendrauf. Wie hat sich dieser Übergang für dich damals angefühlt?
Ich muss sagen, dass ich es sehr viel mehr genossen habe, als es so eine große Pause zwischen dem europäischen Wettbewerb und den Playoffs gab. Also wenn du quasi in dieser, mein perfekter Saisonverlauf war, du hast am Anfang eine Competition, du hast so 4 Wochen BBL, dann hast du 4-5 Monate, wo du europäisch spielst, oder dann 4 Monate, und dann ist das vorbei und du bist so im Februar, Anfang März vielleicht, und dann hast du nur ein Spiel die Woche für 2 Monate und kannst so gefühlt nochmal richtig durchschnaufen, bevor die Playoffs losgehen. Du kannst an Sachen arbeiten, du kannst an deinem Körper arbeiten, du kannst als Mannschaft an was arbeiten, du kannst aber auch mal 2-3 Tage frei machen, und dann kommen die Playoffs. Wenn ich mir das angucke, gerade in Europa, mit welchem Workload die Teams quasi jetzt auch in die Playoffs reinrutschen oder fast in diese parallelen Playoffs, in diese Euro League Playoffs plus danach sofort die nationalen Playoffs, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Dann wieder diese glasklare Zäsur von jetzt geht's richtig los, so einschneidend mental wirklich hinzubekommen.
Ja, es ist ein brutaler Übergang, den die Spieler zu meistern haben, und es wird ja wahrscheinlich mit Blick auf die Zukunft auch noch brutaler werden in der Belastung. Wir wollen so ein paar Sachen zusammenbinden an diesen letzten Saisontagen. Wir machen so ein kleines News-Update, wir fliegen so ein bisschen durch die verschiedenen Ligen. Ich habe zum Abschluss vielleicht von unserer Diskussion beim letzten Mal, unsere MVP-Diskussion, noch ganz schnell das, was ich habe ja keine Wahlberechtigung, dementsprechend ist es auch egal, aber ich würde dir ganz schnell, Per, meine Euroleague First und Second Teams vorstellen, und du kannst einfach nur sagen, findest du gut oder findest du scheiße. Bist du ready?
Mhm. Ich bin sehr, sehr ready, ja.
Okay, mein erstes Team, und da habe ich das Gefühl, stellt sich ziemlich von selber zusammen, ist Sylvain Francisco, Elijah Bryan, Talen Horton-Tucker, Sascha Vysenkov, Nikola Milutinov. Das sind meine ersten 5.
Lass uns da mal ganz langsam machen. Also, ich gleiche nicht nur mit mir ab, sondern ich gleiche auch mit den All-Euroleague First Teams von 3 wirklichen Denkern der Euroleague selber, die da heißen Nadir Ify, Shane Larkin und Mike James. Denn diese 3 haben auch Euroleague First Teams quasi veröffentlicht. Und deswegen gleiche ich das mal ab. Sylvain Francisco taucht als einer von 2 in allen Teams auf. Ist, denke ich, keine Frage, dass er da reingehört. Mhm. Sascha Vysenkov taucht ebenfalls bei allen anderen Teams auf. Elijah Bryant taucht auf bei Mike James, Basketballfachmann, ausgewiesener Basketballfachmann. Elijah Bryant ist auch bei Shane Larkin. Elijah Bryant ist auch bei Nadir Ify. Also so weit, so gut. Ich glaube, diese 3 stehen, egal wo und wie. Und jetzt geht es um die restlichen Spots. Nikola Milutinov auch bei Nadir Ify. Nikola Milutinov auch bei Shane Larkin. Nicht aber bei Mike James, ausgewiesener Basketballfachmann.
Basketball-Experte. Wen hat der auf der 5? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Der hat auf der 5 niemanden. Er hat einfach einen Haufen Guards zusammengestellt. Nämlich einen Spieler, den er selber drin hat, den du nicht drin hast, ist Mike James.
Ja, richtig. Ich habe auch gesehen, Nadir Ify hat auch einen Spieler drin, den ich nicht drin habe, in meinen beiden Teams, nämlich Nadir Ify.
Ja.
Das ist, ja. Shane Larkin hat sich dann doch nicht getraut, sich selber.
Nein, er ist einfach ein Ehrenmann. Also ich finde das schon wirklich, also er kommt darauf an, wie klar der Fall ist. Mike James ist ja jetzt nicht jemand, der davor zurückscheut, in sein eigenes Horn zu blasen. Ich glaube, er hat auch noch gestern Statistiken über sich selber gepostet. Ja, schwierig. Finde ich schwierig. Insgesamt ist es, glaube ich, ein recht klares Team. Der fünfte ja. Spot, klar. Also Milutinov gehört für mich auf jeden Fall da rein. Und dann ist es der fünfte Spot, den du besetzt hast mit Talen Horton-Tucker, der vielleicht eher die zweite Saisonhälfte beschreibt und für mich eher mit dem Argument daherging, Top-Team-Fenner mit bester Spieler, wichtigster Spieler. Jetzt sehen wir 6-7 Spiele aus 7-8 Partien verloren bei Fenner. Mir wackelt dieser Case vielleicht mehr als oder wiegt so ein bisschen schwächer, weil ich ein Narrativmann bin, das haben wir ja schon rausgearbeitet. Mhm. Also wenn sie jetzt quasi noch Heimvorteil verlieren, wird es wackelig wahrscheinlich, ob Taylor und Tucker da reingehört, nur um die anderen Namen. Also Mike James hat Wade Baldwin an fünften Spieler, das sehe ich gar nicht. Oder sehe ich ja, so halb vielleicht. Jahr. Shane Larkin hat Jean Montero reingeschmissen. Einfach um wahrscheinlich mit dem Wunsch, einen Valencia-Spieler da rauszuholen. Und da ist es auch wieder so ein bisschen Recency Bias. Ich glaube, der letzte Monat war noch mal besser als sowieso die gesamte Saison von Jean Montero, der ja wirklich eine der positiven Überraschungen der überhaupt der Saison ist. Und ich finde es eigentlich ganz cool, Valencia irgendwie zu belohnen, auch wenn das nicht einfach ist. Und Nadie Fee hat, wie sie gesagt, sich selber als fünften Spieler eingepackt. gefällt mir aber. Ich bin bei dir. Ich glaube, ich bin bei dir. Jetzt wird's wackelig, glaube ich, bei den zweiten.
Jetzt wird's wackelig. Ja, das zweite Team wird diese Saison extrem wackelig, weil man an allen diesen Spielern rütteln kann. Dementsprechend muss man vielleicht folgende Kriterien vorausschicken. Für mich sind die All-Euroleague- und All-NBA-Teams nicht so abhängig vom Gewinnen wie der MVP-Case. Also du kannst für mich auch in einer Losing-Tuppe sein, solange du eben andere bestimmte Kriterien erfüllst. Also wenn dein Team wahnsinnig viel besser ist, solange du auf dem Parkett bist, dann ist es mir zumindest für diese Awards ziemlich egal, ob dein Team ansonsten eher schlecht ist. Dementsprechend erklärt sich auch mein erster Pick. Ich fange mal mit dem an, weil das wahrscheinlich so der überraschendste Name ist. Oder weiß ich nicht genau. Na, ich habe noch einen überraschenderen. Aber ich beginne mal mit Timothy Luau-Cabarro. Bei einem Team, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielt, im Prinzip zuletzt bei Baskonia, aber seine Effizienz, das, was er dieses Jahr auflegt, sein Scoring, kombiniert mit dem, was er zumindest theoretisch immer noch als defensives Paket drin hat und von Zeit zu Zeit zeigt, macht's für mich, es macht mir nicht glücklich, der Pick, sagen wir mal so, aber es veranlasst mich, ihm hier den Nod zu geben, weil allerdings auch eine wirkliche Ermangelung an anderen veritablen Kandidaten besteht für mich, so gerade auf den Flügelpositionen. Ist es dieses Jahr wirklich ein bisschen tough, ne? Also wir haben da so ein bisschen einen Abgang an Talent gehabt mit Nigel Hayes-Davis natürlich, der spät erst in der Saison zurückgekommen ist. Es tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, ich kann bei Monaco niemanden wirklich considern, so ernsthaft jetzt, für eins von diesen beiden Teams. Ich habe Mike James nicht in meiner Mannschaft, das kann ich schon mal vorwegschicken. Ich habe eine Zeit lang geguckt auf die Kombination Alpha Diallo mit es ist mir ein bisschen zu wenig Offense im Vergleich und der Teamerfolg ist nicht so viel krasser, um ehrlich zu sein, auch wenn Monaco da über dem Strich steht und Baskonia natürlich deutlich unter dem Strich. War tough, aber bei dem hatte ich das Gefühl, ich muss mich sehr rechtfertigen.
Luau Cabarro macht fast 19 Punkte im Schnitt mit super effizienten Shooting Splits. Ist es ein neues Phänomen, diese komischen... Der ist jetzt keine 36. Wie alt ist er? 30 oder so? 31? Ist das auf dem Schirm?
Ich glaube, jünger sogar.
Sogar noch jünger. Okay, dann ist meine Geschichte sowieso schon vertan. Also
30 ist er, ja.
30. Ja, und trotzdem ist es ja also eine Explosion, die wir jetzt wieder häufiger sehen. Also so aus dem Nichts, so ein Tyler Dorsey Rejuvenation. Luau Cabarro, letztes Jahr so ein Devin Booker oder so, also skurrile Zahlen, weil also fast 19 ist in der Euroleague einfach, das gibt es eine Handvoll Mal. So. Wo kommt das her? Mhm. Ist das für dich erklärbar? Ist es einfach nur die Möglichkeit, ist es Opportunität? Ist es einfach, also ist das für dich jemals absehbar gesehen oder ist es jemals für Möglichkeiten, dass er so ein Spieler sein kann, so eine Rolle?
Nein.
Und dazu noch, kann er das so, wenn du sagen müsstest, wo spielt der nächstes Jahr, Schrägstrich, was legt der nächstes Jahr auf? Oder was würde er bei einem, so, wie siehst du denn da?
Für mich ist Luau Cabarrot wirklich eine komplette Blackbox. Ich verstehe es überhaupt gar nicht, weil es ist nicht wirklich Möglichkeit. Ne? Also die Möglichkeiten, die er diese Saison bekommt, sind nicht besonders viel größer als letzte Saison. Ich meine, er nimmt 3 Würfe mehr pro Spiel in der Euroleague. Das liegt aber auch daran, dass er über die letzten 3 Jahre jeweils deutlich unter den jetzigen Wurfquoten liegt, also deutlich schlechtere Dreierquoten, immer niedrige 30er geworfen letzte Saison, 39% aus dem Feld insgesamt für Baskonia. Also da erklärt sich dann natürlich schon auch, dass der Ball ihn nicht so oft findet in der Offense. Und er hat seit Jahren ja dieses Problem, schon damals bei diesen den Process Sixers, dass er ein reiner Defensivspieler war, im Prinzip. In Europa fast notwendigerweise mit einer etwas größeren Offensivrolle ausgestattet. Der einzige Indikator, den es wirklich gab in den letzten Jahren, war, dass seine Freiwurfquoten immer so extrem gut waren. Bei relativ wenig Versuchen zugegebenermaßen, aber immer mittlere 80er bis mal nah an die 90er ran. Das ist ja zumindest den jungen Spielern immer, wo uns die Sample Size fehlt. So ein Indikator dafür, okay, der wird auch aus dem Feld werfen können, früher oder später. Dass es so spät passiert, mit 30, dass man endlich sieht, dass der einen Wurf trifft. Und das Volumen von der Dreierlinie ist innerhalb der Saison ja auch nochmal massiv angestiegen. Nimmt jetzt 6,5 Dreier pro Spiel für einen Spieler, dessen Wurf jahrelang sein größtes Problem war. Ich kann mich an einen so plötzlichen Sprung, zumindest im Euroleague-Kontext, nicht erinnern. Es gibt so ein paar NBA-Beispiele, also jetzt zum Beispiel aus der Regular Season der Atlanta Hawks und Onyeka Okongwu, wobei seine Würfe natürlich auch komplett anders sind. Bam Adebayo, wenn man möchte, Kawhi Leonard vor ein paar Jahren. Aber da war es auch eher graduell. Es ist nicht plötzlich gesprungen von du wirfst deine ganze Karriere über 33% vor der Dreierlinie und jetzt 42% oder aus dem Dribbling irgendwie über 40. Das ist schon außergewöhnlich und ich weiß nicht genau, woher es kommt, um ehrlich zu sein.
Schön. Also, dann haben wir doch Luau Cabarrot Talk. Mhm. Wir können es nicht erklären. Es ist nie da gewesen, aber es sollte auf jeden Fall Erwähnung in so einem fast abschließenden Euroleague-Format Erwähnung finden. Bin ich bei dir. Finde ich schön. Ja. Schöner Pick.
Finde ich auch. Mein zweiter Pick ist auch ähnlich motiviert von wie bei Shane Larkin. Und ich habe lange hin und her geschoben und lange hin und her überlegt, weil ich hatte das Gefühl, ich hatte folgende Entscheidung vor mir, Per. Und du wirst mich verstehen, wenn ich dir die erläutere. Ich musste mich entscheiden zwischen, nehme ich Tyler Dorsey und damit einen dritten Spieler von Olympiakos Piräus. Weil so gut ist die Saison dann auch nicht gewesen, dass sie sich 3 All-Euroleague-Spieler verdient hätten, finde ich. Mhm. Oder schaue ich nochmal tief in die Augen von Valencia und sage mir, niemand von diesen Spielern hat so überragende individuelle Stats, dass ich es wirklich über irgendwas anderes als den Teamerfolg dann doch wieder definieren kann. Dementsprechend fühle ich mich auch hier unwohl. Aber zumindest was den Impact angeht, zumindest was so On-Off-Zahlen und auch vor allen Dingen seinen wahnsinnigen defensiven Impact angeht, habe ich mich dann entschieden für Cameron Taylor, der über die Saison hinweg einer der Tops. Ich meine, die scoren alle gleich viel bei Valencia. Das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt keine klare Nummer 1. Ich habe auch überlegt mit Montero lange, aber du hast es schon gesagt, Montero kam eher später in der Saison. Cameron Taylor, hatte ich das Gefühl, war die ganze Saison über da, ist extrem prominent mitverantwortlich dafür, dass das auch defensiv so gut funktioniert bei Valencia. Ich habe das Gefühl, er ist so der Modellspieler für die Spielweise, weil er eben nicht den Ball viel in den Händen braucht, weil ihn schnell wieder los wird. Aber es gibt bei Valencia keinen Spieler für mich, der so prägend ist, den ich so hervorheben kann. Und dennoch hatte ich das Gefühl, ich muss jemanden oder es wäre ungerecht, niemanden unter diesen Teams zu haben.
Also, dann bist du trotzdem, du bröckelst langsam, dein kalter Fisch, ja. Ich gucke einfach auf Leistungen, ich gucke auf Zahlen, ich bin unanfechtbar, bröckelt, das finde ich schön. Punkt 1, Punkt 2, 80% der Hörer haben jetzt nach den letzten 5 Minuten gedacht, geil, Cam Taylor, den habe ich schon mal gehört, der war doch, glaube ich, mal bei Hamburg oder in Deutschland. Das ist auch gut, wenn wir schon jetzt unsere Second Team, wenn wir da jetzt so reintauchen. Geiler Pick, ich liebe ihn. Ich war tatsächlich, habe vielleicht 6, 7 Spiele von Valencia gesehen dieses Jahr, wo ich wirklich dachte, Cam Taylor ist der beste Spieler auf dem Feld.
Mhm. Ja, aber es geht so. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich Alternativen hätte, die mich wirklich extrem überzeugen würden, so eine andere Alternative auf der Position wäre für mich Kendrick Nunn. Ne? Kendrick Nunn, letzte Saison MVP der Liga. Man hat das Gefühl, seine Scoring-Zahlen sind ja wieder da. Ich finde, Kendrick Nunn spielt eine unterirdische defensive Saison und hat an offensiver Effizienz eingebüßt, auch wenn die Zahlen, die blanken Scoring-Zahl beziehungsweise die blanken Counting-Stats das nicht so wirklich hergeben. Scored auch 19 im Schnitt. Wie gesagt, all seine defensiven Metriken sind unter aller Sau. Und das ist dann tatsächlich narrativ getrieben. Ich glaube, wenn ich die beiden Leistungen so in einem Vakuum nebeneinander stellen würde, dann würde ich Kendrick Nunn nehmen. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte jemanden von Valencia belohnen. I don't know, man.
Komm auf die dunkle Seite.
Ja. Denn die andere Guard-Position ist für mich besetzt mit Facundo Campazzo auf der 1. Ich habe Facundo Campazzo auf der 1, weil Facundo Campazzo eine ganze Saisonphase hatte, wo er diese Offensive von Real Madrid im Alleingang getragen hat, weil er plötzlich in seiner Age, wie alt ist er? 35, 36 Saison nochmal anfängt, 42% von der Dreierlinie zu werfen, bei absurd vielen Versuchen und nicht nur dieses Team als Ballhändler anführt, sondern ich meine, Wochen und Monate lang war die einzige Offense, die für Real Madrid funktioniert hat, Facundo Campazzo macht was am Ball. Das war alles, was lief für dieses Team. Defensiv wird es zusammengehalten, wie immer, von Eddie Tavares. Dementsprechend ist der auf der 5 bei mir in meinem Euroleague Second Team, weil ich glaube, man kann nicht seriöserweise sagen, dass es, ja, also der Defensive Impact von Eddie Tavares ist im Jahr 2026 immer noch der größte von einem individuellen Spieler in der Euroleague. Aber Campazzo ist meine 1. Ja, was macht man damit?
Wunderbar. Ich würde, ich fand die ersten 10 Spiele schon so schwach, das ist mir so ein bisschen fast schlimmer in Erinnerung geblieben als diese Stretches, diese Wunder-Stretches dann, wo er 5-6 Dreier pro Spiel getroffen hat und, wie du sagst, schon im Alleingang irgendwie Real am Leben gehalten hat. Aber das ist alles so ein Pool, also da gibt es leider von mir wenig geben mehr. Ist fein. Ich werde jetzt so zumindest nochmal so Williams Goss über ihn nachgedacht zu versuchen. Ich weiß, du willst im Zweifel kein Doppel Backcourt nehmen, aber ja, ist fein. Campazzo ist fein für mich.
Und meine letzte Position auf der 4 ist bei mir Chima Moneke von Roter Stern Belgrad. Chima Moneke ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, unter dem Radar geflogen in dieser Saison, auch weil es bei Roter Stern zumindest teilweise so viele Geschichten gleichzeitig gab, die davon so ein bisschen ablenken. Alles, was er auf dem Parkett macht, ist Winning Basketball. Es ist crazy Rebounding-Rate, gerade am offensiven Brett. Crazy defensive Impact-Metriken. Dazu 14 Punkte im Schnitt. Sein Dreier wieder so ein bisschen abgefallen, jetzt bei 34%, ist schon immer noch okay für das, was er dir sonst so offensiv liefert. Ein Foul-Magnet kommt an die Freiwurflinie wie so gut wie niemand anders in der Liga. Wenn Chima Moneke auf dem Parkett steht, ist Roter Stern ein Top-Team. Wenn Chima Moneke nicht auf dem Parkett steht, ist Roter Stern ein ziemlich fürchterlich aussehendes Basketballteam. Und deswegen bekommt er hier meinen Spot. Das wäre meine Nummer 5.
Alright. Ich glaube, wir sollen zumindest mal festhalten, dass zwischen dem letzten Jahr und dem diesjährigen Awards einiges passiert ist. Also es sind natürlich nur deine. Wir müssen gucken, was die offiziellen wären. Aber wir hatten zumindest mal Auffälligkeiten, dass wir letztes Jahr, wenn ich das richtig sehe, was Hayes Davis, Carson Edwards, Kendrick Nunn, TJ Shorts und Sascha Vesenkov. Also der ewige Sascha ist noch da, ist noch, tut es noch. Ansonsten ist einiges passiert. Und auch die Hisonias und Co. dieser Welt auch rausgefallen. Also, und trotzdem hat man irgendwie dieses Geschmäckle, dieses, wo man irgendwie weiß, dieses Jahr, ja, das sind ein paar Fragezeichen bei ein paar Spielern. Letztes Jahr war es noch mehr gefühlt Glanz und Gloria als dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das, woher dieses Gefühl so richtig herrührt. Aber so geht es mir mit den Teams so ein bisschen und so geht es auch mit den individuellen Leistungen. Und ich tue mir eigentlich schwer zu sagen, es liegt nur an den, an der Mehrzahl von Spielen oder dass der ein oder andere Topspieler so seine Wehwehchen hat. Aber Luvavu Cabarro und Tyler Dorsey Diskussionen für die, bei aller Liebe fühlt sich so ein bisschen falsch an.
Ja, es ist natürlich schon auch so ein bisschen reingebacken bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich vielleicht bestrafe ich Panathinaikos Athen so ein bisschen zu viel. Ne? Mhm. Und die, wie gesagt, individuellen Scoring-Zahlen von dem Kendrick Nunn sehen ja wieder toll aus. Ich habe das Gefühl, wenn der Kader der Beste ist oder einer der Besten, die wir jeweils in der Euroleague so zusammengestellt gesehen haben, mit all den Verletzungssorgen dennoch, und wenn ich das Gefühl habe, jede Woche muss ich drei Interviews lesen, wo entweder der Coach, vor allen Dingen der Coach, oder einer der Spieler darüber mault, wie unfair die Euroleague zu einem ist, dann macht das doch was mit mir. Ich bin offenbar doch mehr Narrativmann, als ich dachte. Ich hatte das Gefühl, weißt du, wenn du dann am siebten Platz rumbömmelst und du hast diesen Kader, du hast zwei der drei Top-MVP-Kandidaten der vergangenen Saison und du bekommst es nicht hin und dann ist Nigel Hayes-Davis jetzt noch da und es läuft trotzdem immer noch nicht so wirklich, dann kannst du für mich trotz 19 Punkten im Schnitt mit effizienten Scoring-Quoten irgendwie nicht in diesen All-Euroleague-Teams auftauchen.
Okay, wo möchtest du die sehen? Wenn, dann machen wir genau, nutzen wir doch mal diese Überleitung. Wo möchtest du die sehen? Panna gegen Valencia, quasi das Hallenqualitätsduell. Also ist es das Pedro Martinez, der Valencia-Coach, der nach dem Spiel erbost war, dass Ataman meinte, Valencia hat quasi nur gewonnen, weil sie außerirdisch getroffen haben und dass es eine Frechheit sei, in welchem Kabuff man die Trainer halten würde. Die Euroleague sollte vorbeikommen und sich mal diese Absteige, diese Örtlichkeit, wo er verweilen muss vor und nach dem Spiel, sich anschauen. Möchtest du diese Schlacht oder möchtest du direkt das große Griechen-Derby im Zweifel 1-8 oder 2-7?
Ich habe folgende Befürchtung. Also zum einen ist das natürlich mal wieder der Gipfel der Lächerlichkeit. Ich war noch nie in Valencia in der Halle.
Die muss neu, muss doch nagelneu sein. Wie schlimm kann das, Kabuff schon sein?
Mal davon abgesehen, ich glaube, es gibt keine Trainerkabine, die schlecht genug dafür ist, dass dein Team, das den achtfachen Etat hat oder mehr wahrscheinlich sogar noch, mit 20 bei Valencia verliert. Also da kann nicht die Kabine für zuständig sein. Ich meine, das wissen wir alle, glaube ich, hoffe ich. Ich finde es mittlerweile, aber ich meine, wir haben letzte Saison schon mal drüber gesprochen, dass die Ataman-Antics so... Haben sie nicht extrem an Wirkmächtigkeit verloren mittlerweile? Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt Ataman-Antic Nummer 56 diese Saison und das Team beginnt trotzdem nicht irgendwann besseren Basketball zu spielen. Und dennoch, Per, ich bange um die Geschichte des Jahres, um die Geschichte der Saison, um Valencia, um diesen völlig anderen Basketballstil, um diese tolle Heimcrowd, um diese Leistung, wenn es in eine First-Round-Series gegen Panathinaikos geht, weil ich habe das Gefühl, so wie es halt oft geht, ne? Du hast diese Mannschaft, die diesen überragenden Team-Basketball spielt und die, glaube ich, auch viele Teams einfach damit bekommt, dass sie härter spielen als viele andere und dann gehst du in der ersten Runde gegen ein Lineup von Kendrick Nunn, Kostas Lucas, Nigel Hayes-Davis, Matthias Lesor und ich kann mir vorstellen, dass das ganz schlimm ins Auge geht für Valencia.
Ich glaube, ich kann dich beruhigen. Ich glaube, es ist irgendwas fundamental kaputt in diesem ganzen Panna-Konstrukt tatsächlich. Auch wenn sie jetzt wieder Spiele gewonnen haben und so. Ich glaube nicht mehr an die Magie. Ich glaube nicht, dass diese, so, das, genau wie du sagst, das ist diese Ausgelutschtheit der Attermann-Fähigkeit. Ich glaube, dass es da eine Fatigue gibt. Ich glaube, dass es da auch personelle, habe ich ja schon 20.000 Mal gesagt, dass personelle Probleme. Und ich glaube, dass Valencia sie 3-1 schreddern würden.
Wow. Ja, ich meine, ja, also es wäre sich irgendwie.
Das stimmt einfach. Für mich stimmt da einfach was nicht. Für mich stimmt da zwischen, wir haben es zu viel gesehen. Und ich werde mich dafür hassen, wenn Panna auf einmal wieder im Modus ist. Aber es ist dieses große, dieses Spiel, was man als Analyst regelmäßig spielen muss. Das werden wir jetzt bei Orlando, wenn wir genau das Gleiche haben. Ist es, was ist es jetzt? Ist es dieses, die ganze Saison sehen wir eine Sache und dann hinterher sagt man, wenn es geht wie eine Ente und spricht wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Und wieso hat man es nicht kommen sehen, dass es bei Panna einfach so massive Probleme gibt? Also, oder ist es dann dieses, wie konnte man davon ausgehen, Lesor ist doch jetzt zurück, Hayes Davis hat einfach nur ein paar Spiele gebraucht und so, jetzt klickt es an. Also, sie haben einfach zu viel Qualität. Und sie sind, haben den Playoff-Attermann und den Playoff-Modus. Aber wenn ich mich dieses Mal dafür entscheiden muss, in welche Richtung ich gehe, dann sage ich, wie oft haben wir schlechte Körpersprache gesehen? Wie oft haben wir schlechte zweite Halbzeiten gesehen? Wie oft haben sie sogar zu Hause Spiele verloren, die für uns quasi unverlierbar wirkten? Wie viele Kampfansagen gab es von Giannakopoulos, von Attermann? Es ist einfach. So, wenn das zu häufig passiert, dann traue ich dem Ganzen einfach nicht so. Und deswegen gehe ich mit, wenn es dazu käme, mit Valencia und der Tröte und der Blaskapelle.
Es wäre natürlich basketballerisch extrem interessant, weil es wirklich so ein krasses Matchup von zwei Stilen ist, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Und von dem einen Stil proklamieren wir seit Jahren und Jahrzehnten gefühlt, dass er in den Playoffs erfolgreich ist. Und von dem anderen Stil proklamieren wir, ja, das ist vielleicht für eine Regular Season ganz nett, aber sobald es dann in die Postseason geht, wird es schwierig. Also Valencias Tempo und Teambasketball, keine klare erste Option. Wo gehst du hin, wenn das Spiel eng wird? Ich meine, wir hatten ja jetzt so ein paar Valencia-Crunch-Times, wo wir ganz klar sehen konnten, oh, da wird es ein bisschen tough, da wird es ein bisschen zäh. Ich meine, John Montero ist jetzt derjenige, der da sich so ein bisschen emporspielt. Aber bei Valencia war eben auch das Geheimnis die Saison über oft, es gab gar keine Crunch-Time, weil diese Mannschaft einfach gerade zu Hause Spiele schon mit Ende des dritten Viertels entscheidet, häufig. Und ich glaube, es wäre in so einer Serie wahnsinnig entscheidend, wie die ersten 10 Minuten von Spiel 1 laufen. Ich glaube, wenn Panathinaikos in Valencia nach dem ersten Viertel mit 26-11 führt, dann macht so ein großes Oh-Oh. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass wenn es andersrum steht, dass Panathinaikos in dieser Teamkonstellation aufgibt. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass da tiefer Kampf drin steckt in dieser Mannschaft.
Ja, die Mannschaft, das ist genau die Beobachtung, das ist genau dieses Gefühl. Sie wären bereit, sich hinzulegen, glaube ich, diese Truppe.
Ja.
Das ist es. Ja.
Müssten ja sowieso erstmal durch ein Play-In-Spiel, das wäre jetzt gerade Roter Stern gegen Panna, die Konstellationen sind noch mannigfaltige Konstellationen, die da rauskommen könnten. 5 von 6 Playoff-Teams sind sicher, also alles von Olympiakos auf 1 bis Fenerbahce auf 5 ist sicher. Das inkludiert also Valencia, Real und Hapoel. Auf der 6 Žalgiris Kaunas, die jetzt in dieses letzte Regular-Season-Spiel gehen als Frontrunner aktuell. Ich muss ehrlich sagen, es gibt so eine Übersicht von der Euroleague mit den verschiedensten Szenarien, wer wo rauskommen kann, bei welchem Spielergebnis und Spielstand. Ich verweise einfach darauf, weil ich glaube, wir bräuchten jetzt eine halbe Stunde, um zu erklären, was alles passieren kann. Die zwei Hauptkernpunkte sind: Dubai kann es noch ins Play-In schaffen, von Position 11 aus. Die spielen zu Hause gegen Valencia. Das würde heißen, der FC Bayern Basketball kann beim letzten Euroleague-Spiel von Svetislav Pesic seinem ehemaligen Arbeitgeber nochmal so ordentlich in die Suppe spucken. das wäre nochmal eine große Möglichkeit. Und von den Teams, die jetzt in den Play-in-Rängen stehen, kann es sowohl Monaco als auch Panathinaikos als auch Roter Stern noch in die Top 6 schaffen. Alle drei Teams könnten unter den richtigen Umständen da noch oben rauf. Jetzt wollen wir natürlich nicht voraussagen, wie diese Einzelspiele ausgehen. Oder vielleicht, wir fliegen heute so ein bisschen wild durch. Wir gucken einfach mal auf die Partien und dann gibst du mir ein Bauchgefühl. Roter Stern spielt bei Real Madrid. Real 17-1 zu Hause in dieser Saison, 6-13 auswärts. Und Real Madrid könnte noch aus dem Heimvorteil rausrutschen. Das heißt, ich würde annehmen, dass sie dieses Spiel eher ernst nehmen würden.
Das Belgrad mit 4.
Oh. Okay, ja, zweite also, Heimniederlage der Saison für Real, ja.
Ja, spät in der Saison. Real, dass man die Mannschaft, die du sagst, ja, sie könnten noch theoretisch rausfallen. Ich glaube, die Angst von Roter Stern vor dem ganz schwierigen Weg im Play-in ist größer als die Angst von Real irgendwie so. Oder ich glaube, der Rücken von Real ist nicht genug an der Wand, um das Spiel mit der. Also, es kann natürlich immer noch reichen, weil Real einfach unglaublich viel Qualität hat. Aber ich gehe tatsächlich mit Roter Stern.
Und dann am Freitag, Kaunas zu Hause gegen Paris.
Ja, das ist Kaunas. Sie haben diesen epischen Kollaps gehabt, wo sie das letzte Spiel, oder das vorletzte Spiel, glaube ich, zu Hause sind sie eingegangen. Da gehen wir davon aus, dass sie da gut durchgekommen sind und das gewinnt Kaunas. Also Kaunas auf der 6 eingeloggt.
Mhm. Monaco gegen Hapoel. Monaco zu Hause gegen Hapoel Tel Aviv.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie es um Mike James bestellt ist. Wenn er da ist, verlieren sie. Wenn er nicht da ist...
Oh, wow.
Gewinnen sie das.
Ah, krass. Wow, die Ewing Theory von Per Günther.
Ja, der Mike James Slender, der wird schon hier auch größer, muss man gestehen.
Ja, ja, ich bin froh, dass ich dich nach all den Jahren auf meine Seite geholt habe. Ich sehe jetzt zumindest nichts, was als Indikator dienen würde, dass Mike James nicht da wäre, aber
okay.
Vielleicht ist gut. Er bei vielleicht
dann verlieren sie, dann verliert Monaco, dann gewinnt Hapoel.
Okay. Ja, krass. Und dann haben wir noch Panna zu Hause gegen Anadolu Efes. Boah. Ja.
Ja, das wird auch wieder eine engere Kiste, also das ist nicht einfach Panna im Vorbeigehen. Tatsächlich.
Und dann, also Dubai spielt, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, zu Hause gegen Valencia, um noch eine Chance auf die Play-Ins zu haben.
Dubai mit der richtig szenig, so wie sich das gehört, einfach mit einem Spiel zu gehen, in der Saison nochmal den Trainer gefeuert. Wir reden ja, neue Phänomene haben wir in diesem Podcast. Wir haben das Phänomen einfach, werfe aus dem Nichts oder späte Schübe nochmal in höherem Alter und wir haben einfach szenig. Ach komm, so, der ist es nicht mehr. Wir wollen den Effekt, wir wollen den Affe, die ersten vier Spiele der Affe mit Hut-Theorie für das letzte Spiel der Saison plus die beiden Play-In-Spiele und schmeißen einfach den Coach raus. Ein Spiel vor Ablauf.
Also, wir haben ja letzte Saison in der NBA damit durchaus
ganz
schon
genau,
Erfolgsgeschichten
ja. Ja, ganz
gesehen.
Genau.
Ne? Also, für die Memphis Grizzlies und Tobias Isalo war es jetzt eher nicht so erfolgreich in den Playoffs, aber für David Adelman und die Denver Nuggets war es ziemlich gut, ein Spiel entfernt davon, OKC zu schlagen. Wer weiß, ob Dubai sich da vielleicht in Colorado ein paar Strategien abgeschaut hat. Und dann wäre jetzt dann sagen wir, Affe mit Hut gilt, Dubai gewinnt gegen Valencia. Und dann ist jetzt die Frage, wie viel steckt noch, schlägt Bayern Barcelona raus aus den Play-Ins damit? Schmeißen die Bayern
Leider
Barca
nein.
raus?
Leider nein. Sie haben viel gezeigt, sie haben fantastisch sich auch präsentiert schon als Mannschaft, die die Großen schlagen kann. Ich meine, das Fenner spielt zu Hause, aber sie gewinnen nicht in Barcelona.
Okay. Dann hätten wir also Barca in den Play-Ins und Kaunas in den Play-Offs. Das ist die Per-Günther-Prediction.
Und dann hätten wir, quasi Monaco, Barca.
Und Panna, Roter Stern.
Und Pommer, Roter Stern. Uiuiui. Und dann müssen wir gucken, Olympiakos, theoretisch können sie ja auch noch auf den zweiten rutschen. Das heißt, also das Athen-Derby in einer Playoff-Serie bestünde zumindest mal.
Also in der Theorie, wie wir es jetzt ausgelegt hätten, wäre Olympiakos erster, weil Dubai Valencia
ja, schlägt. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es kann natürlich passieren immer noch, wenn Panna das erste Play-in verliert, das zweite gewinnt.
Ah ja, ja klar. Mhm.
Und dann so durchgeht. Erster gegen Achter. Uiui. Um ein Ticket nach Athen. Ey, ist das zu viel? Ist das schon zu viel? Oder wollen wir das?
Ich würde die gerne in der Serie sehen, doch schon.
Für das Ticket nach Athen ins Final Four. Come on.
Ich habe, um ehrlich zu sein, den Eindruck, dass Olympiakos ein bisschen zu untouchable ist für Panathinaikos. Piräus immer wieder mit diesen Playoff-Problemen. Klar, dieses Offensivsystem funktioniert in der Postseason einfach erwiesenermaßen in den letzten Jahren nicht auf die gleiche Art und Weise wie in der Regular Season. Aber Olympiakos wirkt so drin, so fokussiert. Die Spiele, die sie in den letzten Wochen verloren haben, waren immer irgendwelche Buzzerbeater mit einem Punkt, wenn dann gegen Valencia dieses Herzschlagfinale verloren, auch gegen Monaco mit einem Punkt. Gut, gegen Monaco in extrem undermanned Monaco, das war schon eine etwas problematischere Niederlage. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, Olympiakos ist so die Mannschaft, von der ich sagen würde, die sind jetzt schon eingeloggt. Die sind jetzt schon in so kurz vor Playoff-Modus. Und bei Panna habe ich immer noch das Gefühl, ja, was hat Ergin Ataman auf dem Flug gegessen? Geht's dem gut? Möchte der noch was sagen zu den Leuten am Einlass? Waren die Ich habe die Befürchtung, dass so eine Serie dann sportlich gar nicht so interessant werden könnte. Aber wer weiß. Ich bin bei Panna völlig raus, was die Zukunft Vorhersagen angeht. Ich könnte mir alles vorstellen bei Panathinaikos. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die in, wie lange ist es weg, 4 Wochen, dastehen in der eigenen Halle mit dem Titel in der Hand. Und ich wäre auch nicht überrascht.
Ja, ich wäre sehr überrascht. Aber schön, ja. Ist doch gut so. Ich glaube, Euroleague sind wir damit durch? Haben wir es abgehandelt?
Ja. Ich glaube schon. Ich habe mir kurz vielleicht dazu noch, weil ich kann mir vorstellen, dass das manchen Leuten begegnet thematisch. Ich habe mir natürlich kurz Gedanken gemacht zu Andy Obst in einem möglichen Second Team All Euroleague.
Ah.
Ich habe mich gegen ihn entschieden. Hast du gesagt, das ist ein Case? Ich bin mir nicht sicher.
Puh, es ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall ein Case. So viel kann gesagt werden. Der Fokus, der auf ihm lag und die Abhängigkeit, die wir gerade in der zweiten Saisonhälfte gesehen haben, von einer Mannschaft, von einem Spieler, weiß ich nicht, ob die so oft oder ob ich die nochmal so wieder gesehen habe in der Euroleague. Und quasi so entscheidend darüber zu gewinnen, so entscheidend darüber zu sein, ob deine Mitspieler freie Würfe bekommen oder nicht, ob du da bist oder nicht. Das ist auf jeden Fall knapp. Also ist auf jeden Fall knapp. Also wenn ich mir angucke, okay, was die Saison von Luavo Cabarro oder Andreas Obst oder ein Campazzo oder ein Andreas Obst, was sie individuell getan haben, dann wahrscheinlich sogar rutscht Andreas Obst in mein Team.
Ja. Kann ich auch durchaus sehen.
War irgendwas für dich interessant, dieser komischen Aussage gestern Abend mit der Euroleague, dass, wie hast du es gedeutet? Es sickerte durch, dass am 14., was heißt, das ist heute der 14.? Ja.
Ja.
Dass die Euroleague zusammentrifft und anscheinend den Modus nochmal genauso belässt für ein Jahr. 20 Teams, alle gegen alle. Liga-Betrieb.
Ja, ich glaube, es ist halt, oder? Ja. Ist so ein Holding-Pattern, oder? Ja, für was auch immer 2027 kommt. von dem wir nicht wissen, was es sein wird. Ich meine, wir alle wissen, dass Adam Silver seine langen Spinnenfinger ausbreitet über den europäischen Kontinent. Und bis dahin verändern wir erstmal nichts. Ich glaube, eine Reform würde keinen Sinn machen, wenn sie für ein Jahr kommt. Und
Und das würde für dich nur behaupten, nur ein Ja, weil wenn die NBA Europe kommt, gehen eine Handvoll von Teams weg und deswegen willst du keine Reform? Oder weil sogar immer noch im Raum steht, dass eine etwaige Reform die Euroleague inkludiert? Durch die Annäherung der neue CEO, der schon für die NBA gearbeitet hat und alle feiern sich, die O-Töne werden immer freundlicher, es ist immer mehr... Ja, das Ökosystem vielleicht doch am besten mit beiden zusammen irgendwie so? Oder hältst du das für unrealistisch?
Also, ich muss eigentlich gar nicht betonen, glaube ich, aber ich habe natürlich keine Insider-Informationen. Für mich hört sich alles nach Einigung und Annäherung an. Für mich hört sich so an wie, wir machen das gemeinsam, dieses Projekt. Mein Bedenken dabei ist, dass die NBA gerade in so vielen Krisen gleichzeitig steckt, dass ich das Gefühl habe, das Erste, was hinten runterfallen könnte, wenn jetzt die Expansion zum Beispiel ein Problem macht oder sagen wir mal der Fall John C. Billups, Terry Rozier oder der Fall Kawhi Leonard oder was da noch so los ist, dann kann ich mir vorstellen, dass Europa erstmal hinten angestellt wird. Abgesehen davon habe ich den Eindruck bekommen, dass es eher eine gemeinsame Lösung gibt als eine Nebeneinanderlösung, weil die Nebeneinanderlösung für alle Beteiligten auch wirtschaftlich, glaube ich, eine Katastrophe wäre. Ich glaube, es wär nicht sinnvoll für die NBA zu expandieren in ein Europa, das dann geteilt ist in diese zwei Top-Teams spielen hier, diese anderen fünf Top-Teams spielen hier und für die Euroleague natürlich genauso. Und dementsprechend ist es in beiderlei Interesse, das gemeinsam zu gestalten. Ist jetzt mein Eindruck. Aber
ja, genau. Gesagt, ja, absolut. Ja. Ist ja wahrscheinlich, also ja, irgendwie kann ich das trotzdem. Ich höre, was du sagst. Ich würde wahrscheinlich argumentieren, dass die NBA im Zweifel es eher aushalten könnte, wenn es 5 Jahre halt ein Kackprodukt ist auf beiden Seiten und dass dann quasi in 5 Jahren die NBA Europe, wenn man sich an, FC Manchester, Ballplayers gewöhnt hat, dass es dann irgendwann einfach ein Produkt ist, was besser aussieht, besser geführt ist, mehr Geld drin ist, mehr Aufmerksamkeit, andere bessere Jobs, gehörige Gehälter und so weiter. Und dass die Euroleague offensichtlich nicht der mittelfristige oder der langfristige so Gewinner aus so einem Kampf, aus so einer Auseinandersetzung mit einem anderen konkurrierenden Produkt wäre. Aber, und ich kann es mir in meinem Kopf, ja, wow, also krass spannend, wirklich die konkrete Vorstellung zu sagen, Euroleague und NBA Europe wird irgendwie ein Produkt und du hast diese super teuren Franchises auf der einen Seite mit irgendwie Investoren und es ist neu und dann hast du aber auf der anderen Seite irgendwie so, keine Ahnung, so, ja, irgendwie Basketballkultur mit drin. Ich kann niemals verstehen, wie das alles rechtlich und geldlich funktioniert und so, aber ich bin tatsächlich bei dir. Also wenn man nur einfach die Interviews liest oder den Ton liest oder die Entscheidung der Euroleague, genau diesen CEO einzusetzen, dir anguckst, dann wirkt das so, als würde sich da angenähert. Spannend.
Ja, super spannend und wäre natürlich aus Sicht des neutralen Basketballfans die bessere Lösung, wenn wir da keine zwei Parallelwelten hätten. Wir haben ja eh schon genug von den Parallelwelten. Die Parallelwelt über dem großen Teich ist die NBA, denn auch dort ist die Regular Season zu Ende gegangen. Wir haben, glaube ich, diesen Punkt schon 5-mal ausgelobt in dieser Saison, aber ich muss es jetzt nochmal sagen, Rock Bottom. Für die Orlando Magic, diese Niederlage am letzten Saisonspieltag gegen die Boston Celtics, die ohne all ihre Starter gespielt haben, war das der niedrigste Punkt der Saison?
Ich habe mich wirklich, also selten hat mich ein Spiel so, also so ein belangloses in Anführungszeichen Spiel, hat mich das so in ein Rabbit Hole geschickt wie dieses Spiel, der Orlando Magic gegen die Boston Celtics. Also, die Boston Celtics brauchen dieses Spiel nicht, es ist für sie offensichtlich egal. Es spielt kein Peyton Pritchard, kein Jaylen Brown, kein Jason Tatum, es spielt einfach niemand, kein Hugo Gonzalez, also die Liste ist ellenlang. Kein Nimesh Kater. Keiner spielt. Und Boston braucht dieses Spiel, Orlando braucht dieses Spiel wie kein anderes. Sie haben gerade 4 hintereinander gewonnen. Da war ein Sieg gegen die Detroit Pistons dabei. Auch wenn da Kate Cunningham nicht dabei ist. Da war so, come on, wir rollen jetzt. Wir haben endlich Spiele. Wir haben endlich so. Es ist das 24. Spiel dieser Saison von Franz und Banchero. So, come on, wir klicken jetzt. Und wir können den Boston Celtics aus dem Weg gehen. Also wir können den Play-In, nicht nur den Play-In-Geschichte, sondern diesen Juggernaut im Osten, der sich da herangewachsen ist in den letzten, in dieser Saison, die krasseste Geschichte der NBA für mich dieses Jahr. Die Boston Celtics, wir können ihnen aus dem Weg gehen. Das Team, was uns letztes Jahr, nachdem wir, oder aus Orlando-Sicht, nachdem sie durch die Play-Ins mussten und dann in so eine 5-4-1 Kettensäge gelaufen sind, wo sie mit 3 Blowouts oder wie auch immer. Wir müssen nur dieses Spiel gewinnen gegen Baylor Shireman und Luka Garza. Und Menschen, von denen ich, also dann wirklich, also klar, Jordan Walsh kennt man auch, also wir kennen schon noch, wir kennen noch ein paar, aber dann waren immer noch 5 Leute, die sogar an Grenzen stoßen.
36 Minuten von Delano Banton. Delano Banton, Per.
Delano Banton sieht fucking gut aus, by the way. Das Spiel war so, jetzt, also, und Boston gewinnt dieses Spiel. Und schickt damit die Orlando Magic ins Play-In-Turnier. Und wenn sie da gegen Philadelphia gewinnen sollten, müssen sie wieder gegen Boston spielen. Und dann würden im Zweifel die 6 besten Spieler dabei sein. Also. Mhm. Und mit dem, was wir gesehen haben, also Boston ist das Team, was du nicht spielen willst. Da oben tummeln sich quasi die Cavs und Toronto und sogar für mich sogar New York und ganz besonders Detroit, die du im Zweifel eher spielen willst als Boston. Mhm. Und sie gewinnen dieses Spiel. Und es war, ich habe das nur morgens gesehen und ich dachte, ich kann es nicht begreifen. Was ist das jetzt? Ist das jetzt die größte Errungenschaft von Joe Mazzulla, dem Trainer der Boston Celtics, dass er eine Kultur geschaffen hat, eine Next Man Up, also der nächste Mann springt in die Bresche Mentalität, die es noch nie gegeben hat? Oder ist es ein epischer Kollaps gewesen der Orlando Magic? Und ich habe mir dieses gesamte Spiel angeguckt, von Sekunde 1 bis Sekunde 1. Bis zur letzten Sekunde. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden 48 Minuten sind. Das kann ich in der Stelle nicht ausrechnen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viel ich weiter bin in meinem Gedankenprozess. Ich kann dir Folgendes sagen. Ich kann dir sagen, als Spieler ist das eine der undankbarsten Situationen, die man sich vorstellen kann. Du hast auf der Gegenseite 7-8 Spieler, die so motiviert sind, weil sie wissen, sie haben jetzt gerade kaum Einsatzminuten bekommen, die letzten 8 Monate. Und sie werden quasi in den nächsten 6 Wochen oder 8 Wochen nicht viel spielen. Es ist ihre Show. Es gibt dieses alte Spielfeld, die Fans sind gehypt gewesen ohne Ende, einfach weil du merkst, so nach dem 3. Shireman-Dreier, der gegen seines Namens kein sehr schüchterner Mann ist, so, du merkst, es gibt dieses Gefühl von, wir wollen die Blamage der Orlando. Wir wollen, dass was Verrücktes passiert. Wir wollen die Jordan Walsh Show. Wir wollen Ron Harper Jr., der 30 macht. Und ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, wie es anfühlt. Aber wenn ich die Boston Celtics gesehen hätte und das Spiel geht los, Franz trifft Dreier, Orlando ist einigermaßen in Kontrolle. Wenn ich die Jerseys, also wenn ich nicht die Namen auf den Jerseys gelesen hätte und die Spieler nicht gesehen hätte beim Boston Celtics, hätte ich keinen riesigen Qualitätsunterschied gesehen. Einfach, weil die Mannschaft so krass gecoacht ist. Sie sind so crispy, sie sind so schnell in ihren Spots. Sie sind in der Offensiv, bewegt sich das so klar, diese ganzen kleinen Split-Actions, diese ganzen kleinen hier, dann Downscreen, da das nächste Handoff, der nächste Screen, Luka Garza, Five-Out-Option. Das sieht so rund aus, was sie gespielt haben und wie lang sie sind. Wie ist der Kerl, der 30 Minuten gespielt hat, den ich mir auch...
Delano Banton.
Banton sieht aus wie eine defensive Wunderwaffe. Gepaart mit Jordan Walsh, gepaart mit Ron Harper Jr. hast du einfach wieder so lange Spieler, 2,3 Meter große Spieler mit Armen, die 2,15 Meter sind und die einfach heiß sind auf Verteidigen. Ich kann immer noch nicht sagen, was es ist. Ist es eine Blamage, gegen die Mannschaft zu verlieren? Wahrscheinlich. Ich weiß immer, ich bin nicht schlauer. Ich habe die Spieler angeguckt und kann dir so kleine Nuggets hinwerfen. Ich kann dir sagen, dass wenn wir von der defensiven Qualität von den Orlando Magic sprechen, letztes Jahr zweitbeste Defense, vor 2 Jahren drittbeste Defense. Und jetzt fragen wir uns, wieso ist das nicht mehr so? da gibt's Indikatoren, da gibt's so, ja, Desmond Bane ist immer da. Jonathan Isaac ist quasi nie da. Ja, Franz Wagner hat über 48 Spiele ausgesetzt. Und trotzdem guckst du dir das an und denkst so, es ist auch keine laut gute Verteidigung. Also es ist keine, wenn du OKC für zwei defensive Sequenzen siehst, dann denkst du, das ist ein Haufen räudiger Hunde, die dein Bein abnagen wollen. Und bei Orlando guckst du das nicht an, weil auch sie auch viele gute Verteidiger haben, die nicht unbedingt einen Handoff zerstören, sondern die einfach gut positioniert sind. Franz Wagner siehst du ja und du weißt, was ein überragender Verteidiger ist. Und er ist in den richtigen Spots und er hält sein Matchup und er wird nicht 1 gegen 1 geschlagen und macht diese ganzen Dinge. Aber es ist ja, wie Tristan da Silva beispielsweise, die wir am besten kennen, auch keiner, das ist mal laut, weil es mal ein krasses Closeout ist, aber es ist nicht laut, weil sie einfach wilden Druck am Ball machen. So. Das ist ja eigentlich nur Jalen Suggs. Oder vielleicht Anthony Black manchmal. Aber Jalen Suggs hat da so ein paar Gänge rausgenommen für mein Gespür, auch wenn er immer noch das beste defensive Rating der Orlando Magic hat. Aber boah, es ist so kompliziert. Die Offensive sieht irgendwie immer noch, sieht immer schwierig aus. Banchero hat den wenigsten Output in dem Monat seit seiner, gefühlt sein Karrierestart mit 18 Punkten und den wenigsten FGAs. Es ist einfach, ich weiß nicht, was da los ist, ist meine Antwort. Meine lange Antwort. Ja. Ich weiß genauso wenig wie vorher.
Meine kurze Antwort darauf ist, hätte nicht unbedingt Dubai Basketball sein müssen, die ihren Coach kurz vor Saisonende feuern, um vielleicht nochmal irgendwo was rauszuholen. Es ist vorbei mit Jamal Mosley und diesem Team. Und zwar schon seit Wochen und Monaten. Und das war wieder einmal ein neuester Ausdruck dessen. Die Orlando Magic legen sich in diesem dritten Viertel hin und sterben. Das war ein Hinlegen und akzeptieren, wir gehen hier unter. Ne? Du hast die Baylor-Shireman-Dreier-Show und den immer mehr durchdrehenden Garden angesprochen. Ein Team, das, und das dürfen wir nicht vergessen, jetzt wieder in Vollbesetzung ist. Die Orlando Magic sind hier nicht angekommen, wie über die gesamte Saison mit hier sind 8 verletzt und wir haben 38 Minuten bekommen von Jalen Suggs, 38 Minuten von Paolo Banchero, immerhin 26 von Franz Wagner. Desmond Bane hat die erste Hälfte gespielt und sich dann so zelebratorisch auf die Bank gesetzt. So von wegen, ja, er hat hier Desmond Bane, einer der wenigen Spieler, der alle 82 Spiele absolviert hat. Dementsprechend hat man ihn nochmal spielen lassen, so in Miles Bridges-Stil, um zu sagen, hier sind die 82 und jetzt setz dich hin, wir brauchen dich nicht. Musste dann in der Crunch-Time wieder drauf, was ich auch noch nie gesehen habe in meinem Leben. Weil normalerweise macht man den Miles Bridges-Move nur, wenn man weiß, dieses Spiel bedeutet nichts mehr. Man macht es nicht in einem Spiel, dass man gewinnen muss. Aber so sicher waren sich die Orlando Magic, dass wir hier gewinnen, dass Desmond Bane zurückkommen musste, von seinem Platz auf der Bank, nachdem die Magic 42 Punkte abgeben im dritten Viertel gegen eine Mannschaft, deren, wie du schon gesagt hast, in der Baylor Shireman 14 Dreier nimmt, Ron Harper Jr. 12 Dreier, John Tonyay. Ich bin ja wirklich relativ tief drin in der NBA, ne? Also ich würde mich jetzt niemals vergleichen mit so den Jungs von jeden Tag NBA oder so, die noch deutlich krasser sich fokussieren auf die Liga. Ich habe noch nie in meinem Leben von John Tonyay gehört. Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht mal auf meinen Spielvorbereitungszetteln gehabt für die Boston Celtics. John Tonyay kommt von der Bank und trifft drei Dreier. Dieses Spiel unter der Bedingung, dass man sich möglicherweise ja sogar noch ein direktes Playoff-Ticket hätte sichern können zu verlieren, ist für mich ganz klares, es passt hier auch mit dem Coach nicht mehr. Egal, was da die Umstände sind, du kannst dieses Spiel nicht verlieren. Es kann nicht sein, dass diese Mannschaft, die wir vor der Saison als Nummer 2 teilweise im Osten gesehen haben, Minimum Nummer 3, jetzt in Vollbesetzung immer noch so dahin stottert. Und ich hatte vor 2 Wochen oder so, hatte ich einen selbst für meine Verhältnisse exzentrischen Take. Wir haben uns kurz mal überlegt, als wir zusammensaßen, wer sind denn die Indiana Pacers von dieser Saison? Wird es so ein Indiana Pacers-Team geben? Weil das hatten wir in den letzten Jahren eigentlich relativ häufig. Ne? Wir hatten die Miami Heat, die aus den Play-Ins in die NBA Finals gekommen sind. Wir hatten, wie gesagt, letzte Saison die Pacers, die da durchmarschiert sind. Und ich habe in einem Moment von geistiger und menschlicher Schwäche gesagt, ich sage die Orlando Magic. Ich glaube, die Orlando Magic sind die Mannschaft, die das machen können. Weil das ein Wolf im Schafspelz ist, vermeintlich. Ein Top-Team, das nie seine Spieler beisammen hatte, bei dem so viel schiefgelaufen ist und das jetzt plötzlich kurz vor Saisonende wieder formiert ist. Und dann habe ich dieses Spiel gesehen gegen die Boston Celtics und dachte mir, nee, es ist over. Es ist das gleiche Gefühl, glaube ich, das du hast bei Panathinaikos. Wenn du Panathinaikos siehst, dann ist für dich vorbei und für mich ist es mit dieser Mannschaft und vor allen Dingen mit diesem Coach vorbei und für mich ist es, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich auch vorbei mit dem Duo Franz Wagner, Paolo Banchero da an der Spitze. Ich glaube, es bringt nichts mehr. Du musst in eine andere Richtung gehen in der Zukunft. Egal wie jetzt diese, also vielleicht kommt ja von irgendwoher ein Miracle Playoff Run. Ich glaub's nicht, weil wie gesagt, die erste Runde sind die Boston Celtics dann eben nicht mit Delano Benton und mit John Conyer, sondern mit Jay Brown und Jason Tatum. Und ich glaube, da ist ein alles andere als ein Gentleman Sweep, wäre schon eine Riesenüberraschung. Und dann musst du ja alles umbauen in der Offseason. Es hilft nichts mehr.
Wahrscheinlich hast du, also du hast in fast allem recht. Die Frage ist jetzt einfach, sagen wir mal, du hast jetzt wirklich eine schwache Banchero-Serie. Franz ist immer noch nicht, bewegt sich noch nicht wie Peak Franz. Also er kann natürlich ohne Probleme trotzdem in der NBA 20 machen, was einfach seine Klasse spricht, aber sein Jumper fällt einigermaßen oder zumindest in dem Spiel, hat die ersten drei langen getroffen und den ersten Midrange getroffen und denkst so, das sieht so ein bisschen so aus, aber er bewegt sich noch nicht wie Franz in seiner, wenn er richtig klickt. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Wolfs im Schafspelz, dass du hier sagst, okay, also die haben über ganz, ganz viele Spiele nicht zusammengespielt und jetzt laufen sie auf allen Motoren, auf allen Zylindern und rollen jetzt in so eine Playoff-Serie. Das heißt, Franz wird immer noch 2, 3 Spiele brauchen oder vielleicht sogar 5 oder 10 Spiele brauchen, bis er sich wie normal bewegt oder so Peak Franz ist. Und die wirst du einfach nicht bekommen. Die wirst du erst recht nicht bekommen, wenn du in Boston spielst, offensichtlich. Wenn Banchero jetzt aber wirklich eine grauselige Playoff-Serie spielt und sie werden gesweept, dann ist halt die Frage im Zweifel, was ist mit Marktwert? Wie niedrig verkaufst du dann einen von beiden? So, also, I don't know. Es ist eine super schwierige Geschichte. Ich glaube immer noch, dass das Duo zumindest, also ja, es ist einfach so gemein. Also ich kann völlig verstehen, wenn jeder, der zu Hause sitzt und sagt, so seid ihr, wie dumm seid ihr? Die haben 24 Spiele dieses Jahr zusammen gemacht und von den 24 Spielen war keiner quasi richtig fit, außer in den ersten 10. Aber zumindest diese Mosley-Geschichte und dieses ist so ein bisschen im Gebälk. Die ersten 10 Spiele waren quasi alle gesund und die haben die ersten 5 gewonnen, also sie waren 4-1. Dann haben sie 5 Spiele richtig seltsam verloren. Und da hast du schon was von diesem, wir haben nicht den gleichen defensiven Drive, wir haben nicht diesen gleichen, uns fehlt die Aggressivität. So, das gab es schon mal ganz klein, ganz früh in der Saison, wo es diese ganzen Querelen noch nicht gab. Das heißt, es ist wirklich eine Situation, die quasi unmöglich ist zu bewerten, aber wahrscheinlich muss man das jetzt trotzdem tun und wahrscheinlich ist auch die Schlussfolgerung von dir die korrekte zu sagen, sprengt es auf.
Ich habe noch.
Ey, der Trainer muss auf jeden Fall weg. Raus
ja,
mit ihm.
Ja, ja. Ich habe noch ein flammendes Hot Take zum Schluss. Und dann sagen wir Ciao für heute. Aber damit möchte ich alle zurücklassen. Wie lang dauert's noch, bis wir als NBA Community endlich akzeptieren, dass Paolo Banchero nie was Größeres sein wird als Julius Randle. Es ist genau der gleiche Spieler wie Early Julius Randle. Er ist genau der gleiche Spieler. Defensiv gar nichts. Offensiv, also schlechte Entscheidungen. Es gab diese Saisonphase von 3 Wochen, wo ich das Gefühl hatte, oh, Paolo Banchero, er stellt Blöcke im Pick-and-Roll, er kommt tief in die Zone, er spielt sogar gute Pässe daraus. Das waren 3 Wochen und jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt ist es wieder Paolo Banchero, ein bäh Midrange, contested Midrange-Shooter-Offense. Er hat diese Saison, er hat diese Saison wieder ein True Shooting von 56% für einen Spieler, der 2,8 Meter ist und 120 Kilo wiegt.
Er es gab ja die Ansätze, er wollte in die Zone. Ich höre nicht irgendwie die Announcer, ja, er ist mehr in der Zone, er passt mehr, er hat die meisten Assists im April seiner Karriere, ja, er hat auch die meisten Turnover seiner Karriere, fast 4, als jemand, der nicht die höchste Usage Rate hat. Defensiv nichts ist zumindest, also, ja, Defensivmetriken sind schwierig, es ist zumindest so, dass sie mit Banchero auf der Bank haben sie ein Defensivrating von 113 und das ist auf jeden Fall der beste Wert, den sie haben. Also sie können defensiv, aus der defensiver Sicht, keinen besseren Spieler auf die Bank setzen als Paolo Banchero. Ja. Und dabei siehst du zumindest ein Szenario mit so als Smallball-Fünfer. Es ist bei Julius Randle auch quasi nie so richtig dazu gekommen, aber glaubst du, wäre das eine Möglichkeit oder bist du da auch raus?
Die Frage ist, wann akzeptiert Paolo Banchero seine Rolle? Ich glaube, Julius Randle ist.
Aber er hat doch schon was getan. Also zumindest ist vielleicht gar nicht, ob das positiv oder negativ ist. Also es war glasklar, er war verletzt, sie spielen mit Franz, sie rollen, er kommt zurück, er nimmt sich zurück. Die Usage Rate geht so niedrig wie vor seinem Rookie-Jahr. Er macht einfach. Also es gab gefühlt dieses, wir haben ihn ja alle gelobt, oder er wurde gelobt für, es gibt so, da wird reflektiert, da wird angenommen, da wird versucht zu verändern.
Ich lese dir jetzt einfach mal eine Zahl vor und du sagst mir, ob das wirklich für Veränderungen spricht oder nicht.
Paolo Banchero, ich glaube jetzt schon, guck mal, du musst mir die Zahl gar nicht vorlesen, ich glaube, wahrscheinlich ist meine Antwort nein, aber gib sie mir.
Paolo Banchero, Possessions als Pick-and-Roll-Man in dieser NBA-Saison. Er hat 72 Spiele gemacht, 71 getrackte Possessions als Pick-and-Roll-Man über die Saison, 78 Possessions als Cutter. Das heißt, pro Spiel ungefähr einmal im Pick-and-Roll als Roller, nicht als Ballhändler, sondern als abrollender Spieler, einmal als Cutter sind seine Werte, so abseits des Balles. Gleichzeitig 311 Possessions als Pick-and-Roll-Ballhändler, wo er nur reingeht, ist gesplittet zwischen nur for Scoring, wenn er selber scored, 311 Mal, und Pick-and-Roll-Ballhändler insgesamt 519. In diesen Possessions sind die Orlando Magic eine extrem schlechte Offense, sowohl wenn er selber scored, als auch wenn er passt aus diesen Situationen. Außerdem ist er unter den Top 8% der Liga, was die meisten Isolations angeht. In diesen Isolation-Situationen sind die Orlando Magic sind sie 0,91 Punkte pro Possessions. Das ist gar nicht so schlecht, wie man denkt, aber es ist weit unterdurchschnittlich. Und vor allen Dingen für einen Spieler, der immer dieses Star-Emblem draufgedrückt bekommt, ist es extrem schlecht. Es ist unterirdisch schlecht. Für jemanden, der so viel ISO läuft, ist es wirklich terrible. Diese Wurfdiät und dieses veränderte Spiel habe ich auch in 2-3 Spielen oder 2-3 kurzen Abschnitten gesehen und nur um es dann sofort wieder zurück revertieren zu haben. Wenn du mir jetzt sagst, wir haben einen Coach an der Seitenlinie nächste Saison, der diesen Mann eingefangen bekommt und der dem sagt, guck mal, hier sind deine Spots, das hilft der Mannschaft und Paolo Banchero macht das, dann sehe ich ihn natürlich als sehr wertvollen Spieler für eine Mannschaft. Ich meine, Julius Randle ist auch ein wertvoller Spieler für die Minnesota Timberwolves in seiner Rolle, in dem, was er akzeptiert hat in den letzten 1-2 Jahren, wobei es da auch wieder so ein bisschen Rückwärtsbewegung gab über die Saison hinweg, als seine Rolle, als sekundäre, teilweise sogar tertiäre offensive Option, die dir nicht viel anderes wegnimmt. Paolo Banchero's Problem ist nicht, dass er kein Talent hat, sondern dass er so viele Dinge macht, die eben nicht in seinem Talentpool stecken. Er ist ein überragender Abroller. Er ist unglaublich physisch. Dieser LeBron-artige Körper, diese Explosion, von dem wir nichts sehen. Stattdessen sehen wir all die Dinge, die er nicht kann, nämlich contestete Midrange Jumper und Spiel am Perimeter im 1 gegen 1, wo er niemals sich einen Vorteil erarbeitet oder so gut wie nie sich einen Vorteil erarbeitet. Und solange wir das nicht rausbekommen, sehe ich nicht, wohin diese Orlando Magic gehen sollen. Großartig.
Holmes, sag ich nur. Banchero wird getradet oder Trade-Angebot Banchero für Baylor Shireman, John Walsh, Ron Harper Jr. und Benton. Was sagt Boston?
Ich glaube, so weit ist es dann doch noch nicht gekommen. Aber ich verstehe.
Wer muss Picks dazu tun?
Ja, natürlich die Celtics. Die Celtics müssten 6 First-Rounder dazugeben, damit es irgendeine Art von Sinn ergibt. Aber also so tief ist der Marktwert noch nicht. Ich meine, der Nummer 1 kolportierte Trade ist ja immer wieder Paolo Banchero für Giannis. Ich sehe Giannis und Franz zusammen gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich sehe es überhaupt nicht, wie die beiden produktiv zusammenspielen sollen. Man würde zumindest
ich weiß auch, Giannis defensive Zahlen sind ja immer so ein bisschen mal so, aber grundsätzlich als Giannis als Fünfer, der so, also da könnte man zumindest was bauen, wenn du so die defensiven Stücke hast, die du so bei Orlando hast. Ja, I don't know. Ja. Ich würde es auf jeden Fall lieber sehen als das, was wir jetzt gerade sehen.
Ja. Die Euroleague Play-Ins, beziehungsweise wir haben noch 2 Konferenzen, Donnerstag und Freitag. Wir machen den 38. Spieltag doppelt in der Konferenz. Das wird großer Spaß. Und dann haben wir nächste Woche irgendwann noch nicht terminiert die Play-Ins. Keiner weiß, wann die passieren, inklusive der Kommentatoren, die dafür verantwortlich sind. Oder sein werden. Dementsprechend bleibt on the lookout dafür, was da passieren wird dann nächste Woche. Mit Sicherheit gibt es dann noch weitere Details zu diesem Play-In-Spiel nächste Woche mit dir und Benny. Per, es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Likewise.
Bis dann.
Das wird großer Spaß. Tschüss.